Ich habe mir mal eine andere Jacke angezogen heute Morgen, weil ich dachte, dass die ganz schön ist. Die ist mir auch sehr vertraut, habe ich schon lange. Zugegebenermaßen, vorhin habe ich schon jemand damit erschreckt, der sagte, was hast du denn da? Ist ein bisschen dreckig, das gebe ich zu, habe ich so zum Arbeiten auch verwendet und halt etwas verschlissen, lange nicht mehr gewaschen, aber ich fühle mich darin sehr wohl, wissen Sie? Das ist einfach eine wunderbare Jacke, die riecht auch schon so ein bisschen. Das also vertrautes Gefühl beim Anziehen und vom Geruch her. Und deswegen dachte ich, habe ich die heute mal an und hoffe, dass Sie damit gut klarkommen. Ich lese aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3. Und wir sehen das hier auch mit. Sie können das auch gerne in Ihrer Bibel aufschlagen, Kolosser 3. Wir schauen uns fast das ganze Kapitel an heute. Wenn ihr nun mit Christus auferweckt seid, dann orientiert euch nach oben, wo Christus ist. Gott hat ihm den Ehrenplatz an seiner rechten Seite gegeben. Richtet also eure Gedanken nach oben und nicht auf die irdischen Dinge. Ihr seid ja schon gestorben und euer Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn einmal Christus euer Leben allen sichtbar wird, dann werdet ihr mit ihm zusammen in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, die euch jetzt schon geschenkt ist. Und insofern der erste Gedanke dieser Predigt, richte die Gedanken darauf, was dir geschenkt ist. Wir hören manchmal den Spruch, Christen sind nicht besser, sie sind nur besser dran. Das sagen wir manchmal, wenn wir uns selber oder unsere Mitchristen entschuldigen wollen. Und ich habe mich gefragt, stimmt das überhaupt? Ist das überhaupt richtig? Sind Christen genauso egoistisch, selbstgefällig und unversöhnlich wie Nichtchristen? Aber sie sind eben besser dran? Ich glaube, es gibt etwas Wahres in dieser Aussage, nämlich Christen können sich genauso daneben benehmen wie andere Menschen auch. Aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Ich glaube nicht, dass es die Regel ist. Es ist nicht unsere Berufung. Es ist nicht unser Lebensstil, genauso zu sein wie jeder andere Mensch. Sondern Christus lebt in uns und das ist sichtbar, zumindest zu einem Teil wird das sichtbar. Und darum sagt Paulus in diesen Versen, ihr seid ja schon gestorben und euer Leben ist mit Christus bei Gott verborgen. Das heißt, ihr habt ein neues Leben geschenkt bekommen, da ist etwas Altes weggetan worden, gestorben, das ist vorbei. Und ihr habt eine neue Identität, etwas Neues hat bei euch begonnen. Und das ist aber zu einem Teil noch verborgen. Also in seiner ganzen Schönheit weiß darüber nur Gott Bescheid. Sie ist bei Gott verborgen, diese neue Identität. Sie ist sozusagen eine himmlische Identität. Und darum heißt das in Vers 4 hier, wenn einmal Christus euer Leben allen sichtbar wird, dann werdet ihr mit ihm zusammen in der ganzen Herrlichkeit sichtbar werden, die euch jetzt schon geschenkt ist. Das heißt, diese neue Identität, die ist zum Teil sichtbar und doch noch nicht ganz. Und hier wird uns gesagt, was unser Ziel sein soll im Blick auf diese neue Identität. Hier wird uns gesagt, dass es damit anfängt, dass unsere Gedanken ausgerichtet werden auf Christus. Ausgerichtet werden nach oben, heißt das hier. Das heißt, Paulus sagt, ihr seid, wenn ihr Christus angenommen habt, für das, was vorher war, gestorben. Ihr seid gestorben für die Macht der Sünde beispielsweise. Dafür seid ihr tot. Und nun ist eure neue Identität eine himmlische, eine göttliche. Und vielleicht sagen Sie ja, also irgendwie leuchtet mir das nicht so recht ein. Wie soll das denn gehen? Und darum erklärt Paulus das weiter. Er führt das aus, was das bedeutet. Darum tötet alles, das ist jetzt Vers 5, darum tötet alles, was an euch noch irdisch ist, Unzucht, Ausschweifung, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht. Habsucht ist so viel wie Götzendienst. Wegen dieser Dinge kommt das Gericht Gottes. Auch ihr habt früher entsprechend gelebt, als ihr noch ganz dem Irdischen verhaftet wart. Hier kommt das also zum Ausdruck, ja, dass Christen nicht nur besser dran sind, sondern dass sich auch ihr Leben wandelt. Vers 8, aber jetzt müsst ihr das alles ablegen, auch Zorn und Aufbrausen, Boshaftigkeit, Beleidigung und Verleumdung. Belügt einander nicht mehr. Ihr habt doch den alten Menschen mit seinen Gewohnheiten ausgezogen. Ihr habt den alten Menschen wie ein Kleidungsstück ausgezogen. Und wissen Sie, ich habe ja diese schöne alte Jacke an, die mir so vertraut ist. Und Paulus sagt, das, was euch so vertraut ist, das ist manchmal etwas, was euch letztlich von eurem alten Leben noch bestimmt. Eine schlechte Gesinnung, eine schlechte Gewohnheit. Das sind Dinge, die müsst ihr ablegen. Und er drückt das noch viel härter aus. Er sagt, darum tötet das, was an euch noch irdisch ist. Tötet das. Das heißt, das ist nicht so ein Spaziergang, sondern es ist ein Kampf, Altes abzulegen. Und deshalb, ich trenne mich wirklich ungern von dieser Jacke. Manni, würdest du mal mit der Schere kommen? Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man, ja, du kannst mal hier den Ärmel abschneiden. Vielleicht hier so. Ja, ja, genau. Mach mal. Es ist nämlich so, ich glaube, dass wenn Paulus sagt, also tötet das Irdische, tötet das, was noch irdisch ist, dass er damit meint, dass wir etwas dazu beitragen können, dass uns die alten Jacken nicht mehr so gefallen, dass wir sie nicht mehr so gern anziehen. Also das war jetzt überzeugend, Manni. Ich werde, glaube ich, diese Jacke nicht mehr anziehen. Ja? Weil irgendwie komme ich mir dann doch zu komisch vor. Ich fühle mich daran doch nicht mehr so wohl. Ich werde die also mal ablegen. Obwohl, ich habe noch eine andere Idee. Auf die Idee kommen auch viele. Ich kann ja, weil die ist wirklich mir so vertraut und wegen des Ärmels, da kann man ja was machen. Ich habe mir an der Garderobe vorhin eine Jacke geholt. Ich habe auch schon festgestellt, wem sie gehört, weil der ganz aufgeregt zu mir kam. Lieber Michael, ich danke dir für diese schöne Jacke. Und wenn ich die schön zumache, eine schöne Gesinnung darüber kleide, dann ist das doch ganz okay, oder? Ich könnte sogar die Krawatte noch ein ganz bisschen herausschauen lassen. Mir wird auch ein bisschen warm, aber ich glaube, dass wir manchmal dazu neigen, dass wir meinen, wir können Christus anziehen und eine neue Gesinnung anziehen, ohne die alte abgelegt zu haben. Und das ist dann wie eine fremde Jacke. Das ist etwas, was irgendwie nicht passt. Das sieht irgendwie dann komisch aus und die anderen sagen dann komisch. Was hast du denn an? Das wirkt irgendwie gar nicht so echt. Also die einzige Lösung ist, dass man die alten Jacken auszieht und wegtut, sagt Paulus. Und das wird in dem Text, den wir vorhin im Epheserbrief ja auch gehört haben, auch genau so ausgedrückt. Hier wird nämlich von einem Wandel der Gesinnung gesprochen in Epheser 4. Legt das Alte ab und erneuert eure Gesinnung und legt den neuen Menschen an. Wie geht das? Den alten Menschen oder die alten Gewohnheiten und Gesinnungen ablegen. Ich glaube, dass bewusst hier von Paulus eine Grundlage gelegt ist und dann die Aufforderung kommt. Erst die Grundlage, ihr habt eine neue Identität, ihr seid gestorben für das Alte und jetzt ergreift das. Jetzt nehmt es in Anspruch, was euch anvertraut ist. Das heißt, das erfolgt nicht ohne Einsatz. Nicht ohne Kampf. Deswegen diese harten Worte. Deswegen kann Paulus an anderer Stelle im Galaterbrief auch mal davon sprechen, dass die alten Gewohnheiten und die alten Begierden gekreuzigt sind. Das ist eine harte Ausdrucksweise, um deutlich zu machen, das ist wirklich manchmal nicht leicht, Altes abzulegen. Aber wie es der chinesische Christ Watchman Nee in einem seiner Bücher beschreibt, wenn er über den Epheserbrief schreibt, es geht darum, zunächst zu sitzen, so beschreibt er das mit Bildern aus dem Epheserbrief, zuerst zu sitzen und dann zu laufen, zu wandeln. Zuerst mache ich mir bewusst, worin meine Identität besteht. Ich mache zunächst deutlich, ja, ich bejahe, dass Christus in mir ist. Und ich freue mich an meiner Berufung. Ich freue mich daran, dass ich wirklich zu Christus gehöre. Und dass ich wirklich für das Alte tot bin. Auch für die Sünde gestorben. Und dann erst das Tun in seiner Kraft. Der Teufel versucht uns das manchmal andersherum beizubringen. Er sagt, kämpfe doch erst gegen die alten Gewohnheiten. Und leg das erst ab. Und dann kannst du zu Gott kommen. Dann erst kannst du wirklich darüber reden, über das Christsein und Ähnliches in deinem Leben. Aber versuch erstmal alles in Ordnung zu bringen. Das ist sozusagen die falsche Reihenfolge. Sondern hier wird uns gesagt, dass wir zunächst uns an der Liebe Gottes freuen. Dass wir uns freuen an dem, was uns geschenkt ist. Richtet eure Gedanken nach oben auf den, der neben Gott sitzt, auf Christus. Erst das Wissen, dass wir für die Sünde tot sind, dann das Töten des Schlechten in uns. Das bedeutet auch, das merken wir in diesem Text, dass hier sozusagen Gegenwart und Zukunft ineinander fällt. Gegenwart, ihr seid gestorben, ihr habt den alten Menschen abgelegt, ihr habt die alte Jacke abgeschnitten, abgelegt und gleichzeitig macht euch weiter daran, alte Gewohnheiten und Gesinnungen abzulegen. Und das ist ja auch unsere Realität. Wir haben eine neue Identität in Christus und wir merken trotzdem, dass uns auch manche Sachen, wo wir dachten, die wären wir schon längst los, nochmal einholen. Und wo wir denken, Mensch, das gibt's doch nicht. Warum bin ich denn plötzlich so wütend geworden? Das passt doch überhaupt nicht zu meinem neuen Leben in Christus. Erst die Gedanken auf Jesu Vollkommenheit richten und dann das Weiterausziehen des alten Menschen. Die Verzweiflung hat mal jemand so ausgedrückt, ich habe doch den alten Adam, so wird das in der Bibel manchmal bezeichnet, in der Taufe ersäuft. Leider kann dieses Biest schwimmen. Wie kann ich den alten Menschen ablegen? Ich glaube, dass es damit beginnt, dass ich meine Gesinnung überprüfe und an Gottes Gesinnungen anpasse. Ich möchte dafür ein Beispiel bringen, den Gerechtigkeitssinn, den viele von uns haben. Wir sind ja so aufgewachsen, dass wir sehr stark in Recht und Unrecht denken und in den Kategorien, ob ich Recht habe oder Unrecht habe. Und es mag ja sogar stimmen, dass du in einer bestimmten Situation Recht hast oder übervorteilt worden bist. Aber unser Leben ist nicht Recht oder Unrecht. Unser Leben ist nicht Recht zu bekommen oder Recht zu behalten. Nein, unser Leben ist, dass wir das Kreuz haben und damit Güte im Übermaß. Gott lässt seine Sonne scheinen über Gute und Böse. Er hat sein Kreuz aufgerichtet im Frieden und im Krieg. Er hat es aufgerichtet für Opfer und für Gewalttäter. Ich glaube, dass wir zu oft darüber nachdenken, ob uns hier wirklich Recht geschieht. Auch wenn ich so unsere Streitigkeiten manchmal höre, auch mich selber höre, und denke, wie beharrlich ich darauf bestehe, dass ich jetzt Recht hatte. Und ich habe das doch vorhin schon gesagt und doch, das hatte ich so gesagt. Und dass wir manchmal in unserer Gesinnung ganz egoistisch daran sind. Ganz stark. Letztlich es gar nicht um Gerechtigkeit geht. Es geht uns darum, dass wir Recht hatten und dass wir sozusagen im Mittelpunkt in dieser Situation stehen. Und das sind schwierige Fragen, die damit zusammenhängen. Wie weit darf ich mich übervorteilen lassen? Oder jemand borgt sich etwas bei dir und behandelt das schlecht. Wie gehst du damit um? Ich saß mal bei einer Hochzeit neben einem anderen Gast, der erzählte mir, dass er von seinem, dass sein Vater sich von den Nachbarn, die ein Haus daneben bauen, nach seiner Ansicht völlig übervorteilen lässt, aus christlicher Gesinnung heraus. Und er sagte, die nehmen sich seit Wochen Strom, die borgen sich alle möglichen Sachen, die geben nichts zurück und so weiter, beschrieb er das und sagte, das kann doch wohl nicht sein. Das hat doch nichts mehr mit Christsein zu tun. Ich meine das aber, die Fragestellung berechtigt ist, ob wir zu oft in diesen Kategorien Recht und Unrecht denken und auf unser Recht pochen. Und an anderer Stelle sagt Paulus mal, was ist denn eigentlich so schlimm daran, wenn du übervorteilt wirst? Was ist so schlimm daran? Und ich glaube, dass das Ablegen darin besteht, dass ich meine Gesinnung und meine Gewohnheiten überprüfe, dass ich falsche Gesinnung und Gewohnheiten als falsch benenne. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir das wirklich falsch nennen, was falsch ist. Und dass wir dem sozusagen den Kampf ansagen. Und sagen, das möchte ich ablegen in der Kraft Gottes. Ich erinnerte mich daran, dass eine Verhaltensweise oder etwas, was ich ablegen musste in der Vergangenheit, ich hatte so bei Jugendfreizeiten war ich im Mitarbeiterkreis und ich habe irgendwann mal Leute gefragt, sag mal, wie erlebt ihr mich eigentlich so als Mitarbeiter? Was findet ihr gut? Was findet ihr schlecht? Und dann sagte mir ein Mitarbeiter so ganz markant, ich würde meine Ideen immer durchsetzen, meinen Kopf. Ich wäre dominant darin, wie ich mich den anderen gegenüber verhalte. Und das hat gesessen und ich habe mich gefragt, ja, war das eigentlich so? Und dann bin ich so die Situation durchgegangen und merkte, dass der hat recht. Das ist eine Gesinnung, die letztlich auf dich selbst gerichtet ist. Ich dachte wirklich, ich hätte immer die besten Ideen und ich müsste sie dann durchsetzen. Und in Wirklichkeit steckt dahinter Egoismus. Das heißt, meine Meinung ist wichtiger als die des anderen. Das steckt eigentlich dahinter. Und so musste ich lernen, dass diese falsche Gesinnung falsch zu nennen und nicht zu umschreiben damit, dass ich ganz initiativ und dominant bin und dass ich doch sowieso die besten Ideen habe, sondern dass ich das beim Namen nenne, was es auch ist, Egoismus. Und dass ich das, was daran faul ist sozusagen, auch unters Kreuz bringe und ausziehe. Und jetzt schauen wir uns an, ich glaube, das merke ich auch jetzt, mir ist ja immer schnell kalt, es ist nicht gut, etwas nur auszuziehen und es dabei zu belassen. Sondern ich glaube, dass wichtig ist, dass eine schlechte Gewohnheit, eine schlechte Gesinnung, die abgelegt wird, gefüllt wird von etwas anderem. Dass es also weitergeht und so geht das auch hier in Vers 10 weiter. Und hab den neuen Menschen angezogen, den Menschen, der in der Weise erneuert ist, dass er nun Gott erkennt und weiß, was Gott will. Der erneuert ist nach dem Bild dessen, der ihn am Anfang nach seinem Bild geschaffen hat. Wo diese Erneuerung geschehen ist, da zählt es nicht mehr, ob jemand zu den Griechen gehört oder zu den Juden, ob jemand beschnitten ist oder unbeschnitten, ob jemand zu einem unzivilisierten Volk gehört oder gar zu einem Stamm von Wilden, ob jemand im Sklavenstand ist oder frei. Was einzig noch zählt, ist Christus, der in allen lebt und der alles wirkt. Ihr seid von Gott erwählt, der euch liebt und zu seinem heiligen Volk gemacht hat. Darum zieht nun wie eine neue Bekleidung alles an, was den neuen Menschen ausmacht. Herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Bescheidenheit, Milde und Geduld. Paulus sagt also, zieh an, was deiner neuen Identität entspricht. Die neue Jacke muss immer wieder angezogen werden. Milde, Barmherzigkeit, Bescheidenheit und Liebe. So wird das hier von Paulus beschrieben. Das heißt, da, wo eine alte Gewohnheit abgelegt wird, etwas Schlechtes abgelegt wird, da darf etwas Neues hineinkommen und es füllen. Wie ziehe ich den neuen Menschen an? Hier haben wir ja oft eine Schwierigkeit. Wir lesen diese Aufforderung dazu, zu Milde und Barmherzigkeit, zu Bescheidenheit und denken, wie geht das denn? Selbst wenn ich die alte Jacke jetzt erfolgreich losgeworden bin, wie ziehe ich denn das Neue an? Wie kann das denn funktionieren? Ich glaube, dass es damit beginnt, dass wir uns eingestehen, dass wir das selber nicht können. Dass wir immer wieder in der Bibel auf Texte stoßen, wo wir sagen müssen, ich kann das nicht. Aus eigener Kraft ist das unmöglich. Wenn du, Christus, das nicht in mir vollbringst, ist das zum Scheitern verurteilt. Wenn das aus meiner eigenen Kraft geschehen soll, das geht nicht. Es ist unmöglich. Mir fehlt Liebe, mir fehlt Geduld. Mir fehlt Barmherzigkeit. Jesus, bitte liebe du diese Menschen durch mich. Sei du in mir geduldig. Und ich glaube, da kommt nochmal die Reihenfolge ins Spiel, auch bei dem Anziehen. Denn dieses Ausziehen und Anziehen ist sozusagen ein Vorgang bei Paulus. Und deswegen beachte die Reihenfolge. Sie ist genau umgedreht, wie wir uns das immer beibringen. Erst das Vergnügen, dann die Pflicht. Erst das Ruhen in Jesus und dann das Tun in seiner Kraft. Also das heißt, wenn Sie Ihren Alltag gestalten, würde ich Ihnen empfehlen, dass Sie die Reihenfolge haben, erst die Pflicht, dann das Vergnügen. So bringe ich das auch meinen Kindern bei. Aber im Blick auf die Dinge, die neu werden sollen in unserem Leben, die von Christus geprägt werden sollen, da heißt es genau andersrum. Erst das Vergnügen, erst das Ruhen in Jesus, erst die Freude daran, dass wir von Gott zu einer hohen Berufung aufgefordert sind und dann das Tun in seiner Kraft. Erst das Bewusstsein, dass der neue Mensch angezogen ist, dann das Weiteranziehen des neuen Menschen. Erst das Wissen, in Jesus steht mir das zur Verfügung und dann das Einüben. Erst der Glaube, dass Jesus durch mich handelt und dann das Gehen in seiner Kraft. Und dann fragen wir uns natürlich noch weiter über das hinaus, dass wir uns eingestehen, dass wir es selber nicht können, sondern dass es nur Jesus in uns vollbringen kann. Und den zweiten Schritt, auch wenn wir das tun, dass wir sagen, ja, wir wollen wirklich dem den Vorrang geben, dass wir zuerst auf Christus schauen und auf seine Kraft schauen, dann gibt es bei Paulus noch weitere Hilfen dazu, wie kann man das in der Praxis leben, wie verändern sich nach und nach Gewohnheiten und Gesinnungen. Und das wird jetzt in Vers 16 ausgedrückt. Gebt dem Wort Raum, in dem Christus bei euch gegenwärtig ist. Lasst es seinen ganzen Reichtum unter euch entfalten. Unterweist und ermahnt einander mit aller Weisheit. Singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen, Loblieder, wie seine Gnade sie schenkt und sein Geist sie euch eingibt. Das heißt, was Paulus uns hier sagt, ist, setz deine Gedanken Gottes Prägung aus. Lasse deine Gesinnung, deine Gedanken prägen von ihm. Wie können unsere Gedanken geprägt werden durch Christus? Hier werden drei Beispiele genannt in diesem Text oder drei Hinweise. Das erste ist die Wirkung des Wortes Gottes. Sich dem Wort Gottes auszusetzen, hat eine heilsame und gute Wirkung im Blick auf unsere Gewohnheiten. Auch allein dadurch, dass wir vom Heiligen Geist erinnert werden können an Dinge, die in unserem Leben nicht in Ordnung sind. Dass wir aber auch an unsere Identität in Christus erinnert werden. Genau dafür brauchen wir sein Wort. Und wenn hier steht, lass zu, dass das Wort Gottes bei dir Raum hat, dann bedeutet das, dass ich ihm Entfaltungsraum gebe, dass ich es wirken lasse, dass ich auch auf verschiedene Art und Weisen die Bibel versuche zu lesen, manchmal zu studieren, manchmal einfach einen Text zu lesen. Eine Bekannte von uns erzählte, dass sie als Aufgabe bekommen hatte von jemand, sich mit einem, ich glaube, es war nur ein Vers, jeden Tag diesen gleichen Vers zu lesen. Und da sagte sie, das war mir erst ganz komisch, aber es war wirklich so, dass es jeden Tag etwas Neues mir eröffnete. Das heißt, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie sich das Wort Gottes bei uns Raum machen kann und entfalten kann. Und dann wird hier zum Zweiten gesagt, unterweist und ermahnt euch gegenseitig in aller Weisheit. Das bedeutet doch, dass Paulus davon ausgeht, dass unsere Gedanken auch geprägt werden durch das Miteinander. Dass wir Geschwister an der Seite haben, die Wegbegleiter sind. Wir sagen, eine Hand wäscht die andere. Und so ist das hier auch sozusagen gemeint. In der Bibel ganz oft dieses Gegenseitige in der Gemeinde. Dass Menschen gegenseitig sich Christus und seine Gedanken verkörpern können. Und sagen können. Das heißt, sie sollten in der Gemeinde jemand haben, der für sie Wegbegleiter ist, der von ihnen Nein, sie sollten in der Gemeinde einmal einen Wegbegleiter haben. Das bedeutet also jemand, der für sie da ist, als Ansprechpartner, als jemand, von dem sie empfangen. Und sie sollten auch einen haben, der von ihnen bekommt. Das heißt, dass sie einmal gebender und einmal empfangender sind. Und dass man sozusagen einen hat, auch von dem man empfängt und der einen kritisieren darf. Und das in aller Weisheit zu tun. Und gleichzeitig auch jemand, der von uns beschenkt ist. Und dann, wodurch werden unsere Gedanken noch geprägt? Durch Singen. Hier steht, singt Gott aus vollem Herzen Psalmen, Hymnen und Loblieder. Und ich denke, aus dem, wie die Bibel das sagt, dass es aus Gottes Sicht keine Rolle spielt, ob jemand musikalisch ist oder unmusikalisch, sondern dass jemand sagt, naja, mit Liedern kann ich nichts anfangen. Ich verstehe das so, dass Musik und Lieder, geistliche Lieder, Anbetungslieder, Hymnen, vielleicht auch selbst ausgedachte Lieder, dass sie eine wichtige Kommunikation zwischen Gott und uns sind. Und dass wir das nicht vernachlässigen sollten. Das heißt, ich glaube, es gibt ein Lied von Manfred Siebald, in dem heißt es, wer nicht singen kann, der brummt halt. Und ich glaube, dass das richtig ist. Vielleicht trauen sie sich nicht in Gemeinschaft zu singen, weil sie denken, das kann ich sowieso nicht. Ich glaube, dass sie trotzdem den Auftrag haben, von Gott zu singen. Und wenn sie es für sich alleine tun, dass sie ihm singen. Und hier wird ja gesagt, Loblieder, wie seine Gnade sie schenkt und sein Geist sie euch eingibt. Also insofern auch wirklich Lieder, die uns sozusagen ins Herz wachsen. Also, dass sie vielleicht auch das einmal probieren, Gott mit etwas Gesungenen anzubeten, mit ihm zu reden. Und dann haben wir in Vers 17 eine Zusammenfassung dessen, was wir heute betrachtet haben in diesem Text. Der ist jetzt hier vorne nicht zu sehen. In Kolosser 3, Vers 17, und damit schließe ich. Alles, was ihr tut und was ihr sagt, soll zu erkennen geben, dass ihr Jesus dem Herrn gehört. Euer ganzes Leben soll ein einziger Dank sein, den ihr Gott, dem Vater, durch Jesus Christus darbringt. Amen. Wir haben einen Moment der Stille und dann bete ich mit uns. Wir danken dir, lieber Herr, für unsere neue Identität in Christus. Wir loben dich darüber, dass wir, obwohl wir unvollkommen sind und das auch an uns erleben, von dir heilig gesprochen sind. Und wir wollen lernen, unsere Gedanken auf dich auszurichten, nach oben auszurichten und dadurch auch lernen zu können, wie wir Altes ablegen und das anziehen, was du uns gibst und verheißt. Und ich bete darum, dass du uns daran segnest. Amen. Wir singen ein Lied, das noch einmal aufgreift, dass in Christus der Schwache sagen kann, ich bin stark. Wir werden uns gleich um 11:30 treffen für die Gemeindestunde. Und jetzt wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen.